Doch dann passierte etwas ganz Verrücktes. Ich hatte meine P&L während der ersten Monate des Jahres ganz behutsam hochgepäppelt und Mitte April fast 4 Millionen Dollar beisammen. Das machte 1 Million pro Monat. Im Vergleich zu den 12 Millionen im zweiten Halbjahr 2009 war das nicht besonders, aber es entsprach so ziemlich der Rate, auf die ich aus war. Alle verdienten in diesem Jahr deutlich weniger, so dass ich mit 4 Bucks im April zum ersten Mal im Mittelfeld lag und nicht hintendran. Mit den 4 Bucks auf dem Konto schraubte ich das Risiko gerade mal so ein klein wenig hoch. Ich verlieh etwas mehr Dollar, aber nicht wirklich viel. Ich ging ganz vorsichtig vor. Das große Risiko hob ich mir für später auf. Eines Abends machte ich für Harry und mich Bolognese. Wir köpften ein paar Flaschen Cider und bei Sonnenuntergang setzten wir uns vors Halbfinale der Champions League. Unsere Wohnung in Bow war nicht schlecht. Die alte Fabrik war so groß wie geräumig. Ein riesiger, großer Backsteinkasten, der wirkte, als wäre er mitsamt seinen roten Türmen vom Himmel gefallen. Die hochaufragenden Schornsteine waren seit etwa 100 Jahren nicht mehr in Betrieb. Zur Zeit Victorias hatte man hier mehr Streichhölzer fabriziert als der Rest der Welt zusammen. Wir wohnten im ersten Stock eher tief, was bedeutete, dass die Backstein- und Fensterfronten rundum über uns hinausragten, während wir auf die Gärten hinaussahen, auf gleicher Höhe mit den Ästen der Bäume, und im Augenblick begann alles zu blühen. Harry und ich waren, wie gesagt, in derselben Branche, so dass wir beide vor Sonnenaufgang auf waren. Von Bow aus war ich nah genug am Citibank Floor, um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Also strampelte ich jeden Morgen in blauer Skijacke und Onitsuka Tigers die Adern East Londons lang, vorbei an dem haushohen Chihuahua-Baby über dem Eingang vom Crisp Street Market, vorbei am altmodischen, gelben, flachen Billingsgate Fish Market und schließlich die steile Auffahrt hinauf zur Canary Wharf. An den Tagen, an denen Harry nach der Arbeit nicht noch etwas trinken gehen musste, was nicht so oft der Fall war wie bei mir, kamen wir beide gegen 5:30 nach Hause. Wenn im Fernsehen Fußball lief, schauten wir Fußball, ansonsten guckten wir The Only Way is Essex. Um 9:30 ging ich ins Bett, und wenn Harry morgens wieder mal einen Kater hatte, musste ich ihn mit der kleinen schwarzen Vespa, die ich mir von meinem Bonus geleistet hatte, zum Bahnhof fahren. An besagtem Abend, das Spiel hatte gerade begonnen, erhielt ich einen Anruf von einer amerikanischen Nummer. Ich ging ran. Es war der Frosch. Der Frosch, falls Sie es vergessen haben sollten, war der ranghöchste Trader am New Yorker Stirt Desk. Wie ich handelte er mit Schweizer Franken. Schweizer Franken und japanischen Yen. Ich schnappte mir die Fernbedienung, schaltete den Fernseher stumm und machte Harry Zeichen, damit er die Klappe hielt. Der Frosch war in heller Aufregung und seine Worte überschlugen sich schier. Ich hatte den Typ noch immer nicht persönlich getroffen, aber er war ziemlich umgänglich und nannte mich, wie Caleb, Gaza.